Ihr Lieben, wir waren vergangene Woche mit 20 HörerInnen im KZ Mauthausen und in Gusen, dem Außenlager von Mauthausen. Wir haben den ganzen Samstag dort verbracht, eine Führung bekommen von Alexander Breninger, der ja in Erklär mir die Welt zu Gast war und sich großzügigerweise bereit erklärt hat, dass er uns da durch Mauthausen und Gusen führt. Wir haben uns unterhalten, wir waren nicht mit uns, Valentin und ich waren dort und eben 20 HörerInnen und wir haben alle sehr viel gelernt. Es war wirklich schön, es war intensiv, es war aufrührend. Ich musste weinen, weil mich das so mitgenommen hat und das war für mich auch ein sehr emotionaler Tag, weil ich so stolz war, was für tolle Menschen Erklär mir die Welt hören. Die waren neugierig und lieb und respektvoll und wertschätzend und die Dynamik in der Gruppe war nett und war für mich sicher einer der intensivsten Erklär mir die Welt Tage, seit ich das mache. Und das sind immerhin schon 7,5 Jahre. Danke, danke, danke an alle, die da waren und danke an Valentina, die das organisiert hat. Das Ganze war ein Dankeschön für 20 UnterstützerInnen vom Podcast, die alle den Podcast schon kürzer oder länger unterstützen, das heißt mit 6 Euro im Monat, teilweise mit 18 Euro im Monat. Manche Mäzeninnen unterstützen uns ja mit knapp 50 Euro im Monat. Also das ist wahnsinnig großzügig und ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis, wie immer zu Beginn der Folge, zu den neuen UnterstützerInnen. Davon gibt es in den letzten 7 Tagen leider keine. Niemand hat neu begonnen, Erklär mir die Welt auf Steady zu unterstützen, aber einige haben aufgehört damit, also ihre Mitgliedschaften wieder gekündigt, was voll okay ist, muss man nicht ewig machen. Helft uns bei unserer Mission für eine aufgeklärtere, bessere, gebildete Welt auf erklärmir.at/support. Danke, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man Bücher, wie man Romane schreibt und das erklärt uns Thomas Breziner. Hallo.
Hallo.
Hallo lieber Thomas, schön, dass du da bist.
Freue mich, danke für die Einladung.
Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ich bin Thomas Breziner, ich bin ein Geschichtenerzähler für alle Altersgruppen und in so ziemlich allen Medien. Und ich mache das seit vielen, vielen Jahren mit großer Lust und großer Freude.
Mhm. Auf allen Medien, aber in einem Medium hast du besonders viel Anerkennung und Erfolg bekommen, oder kann man sagen, in der Bücherwelt. Schon ein, zwei Bücher verkauft im Laufe deines Lebens.
Ich verkaufe keine Bücher, ich schreibe Bücher. Mhm. Und ja, ich habe in meinem Leben viele geschrieben. Also ich glaube, es sind jetzt 626 Bücher, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Und sie sind in 40 Sprachen übersetzt, so viel ich weiß. Und ja, ich habe Leserinnen und Leser in vielen Ländern und das ist auch wunderschön, weil ich das ja schon lange mache. Und mir jetzt viele gerade auf Instagram zum Beispiel schreiben, was das für sie bedeutet hat und wie sie sich freuen. Und wenn heute Leute mir sagen, und ich es ja auch sehe, dass Kinder genauso wieder meine Geschichten lesen, also ich muss sagen, für einen Autor ist das was Tolles.
Mhm. Thomas, was sind gute, was sind schlechte Gründe, ein Buch zu schreiben?
Schlechte Gründe kann ich ganz genau sagen. Also schau, mein Werk ist ja nicht nur für Kinder. Heute ist fast 50% meiner Arbeit richtet sich heute an Erwachsene. Und ich schreibe Ratgeber für Erwachsene. Ich schreibe Erzählungen über das Leben, Lebensfreude. Also besser als du denkst, war da ein Titel. Oder was soll ich tun? Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will? Ich schreibe Krimis. Einer der neuesten heißt Aus für Strauß. Das ist ein Krimi rund um Johann Strauß oder Kaiserin Elisabeth ermittelt, also eine sehr ungewöhnliche Krimiserie und für Kinder eben auch Bücher der unterschiedlichsten Art. Viele kennen Tom Turbo, Knickerbockerbande, ganz neu mache ich jetzt, Tritt ein, wenn du dich traust. Das sind Bücher, die liest du von hinten und vorne, weil das sind zwei Welten, also das ist auch etwas interaktiv. Gute Gründe und schlechte Gründe, ein Buch zu schreiben. Der schlechteste Grund ist, ich will Geld verdienen oder ich will Erfolg haben. Das sind absolut schlechte Gründe. Zu vergessen. Gute Gründe, ein Buch zu schreiben, sind, ich habe eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Und jetzt will ich versuchen, diese Geschichte auch aus meinem Kopf auf Papier, in einen Laptop oder sonst wohin zu bringen, damit sie auch andere Menschen sehen können. Aus meiner Sicht ist das der einzige Grund und der einzige Antrieb, ein Buch zu schreiben.
Aha. Aber Thomas, wir wollen ja alle Geld verdienen oder wir müssen alle Geld verdienen. Erfolg ist auch ganz nett. Warum ist das ein schlechter Grund, ein Buch zu schreiben?
Weil du kannst den Erfolg nicht erzwingen. Du weißt es ganz einfach nicht. Das Geheimnis des Erfolges steckt in seinem Namen. Er folgt. Er folgt dann, wenn du etwas machst, mit Leidenschaft, mit Freude und wenn du damit Menschen berührst. Es gibt Werke, die geschrieben worden sind. Also ich habe gelesen, der neue Dan Brown kommt jetzt heraus. Soviel ich weiß, Dan Brown hat die ersten 3 Bücher von ihm mindestens, die haben sich kaum verkauft, die hat kaum jemand gekannt. Und dann kam der Da Vinci Code heraus und plötzlich war er weltberühmt und plötzlich sind diese 3 Bücher nachgezogen und in die Höhe geschossen. Ich weiß, ich habe sein erstes damals als E-Book für 99 Cent oder so etwas gekauft. Und heute ist das natürlich ganz anders. Das heißt, wenn du sagst, ich will Erfolg haben, die Basis ist, dass du etwas schreibst, das Menschen eben berührt, ihr Leben bereichert, ihnen etwas gibt, was sie sich vielleicht gewünscht haben oder was sie interessiert. Und mit Büchern Geld zu verdienen, ist heute wesentlich schwieriger als je zuvor. Die Buchverkäufe sind nicht mehr das, was sie vor 10, 20, 30 Jahren waren. Und das als Grundlage zu nehmen, halte ich einfach weder für kreativitätsfördernd noch für erfolgsfördernd.
Aha. Ist ja das Spannende, dass wenn man ein Erfolg nicht so wichtig ist, dass es das wahrscheinlicher macht, dass er auftritt.
Ja, das ist mit allem so. Wenn ich Liebe suche und nicht mehr suche, sondern mit mir selber glücklicher bin, dann ist die Chance, dass ich Liebe finde, wesentlich größer. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du dem Erfolg hinterherrennst, siehst du sein Hinterteil und sonst gar nicht.
Und wie man bei dir in deinem Buch zum Thema erfährt, ist Schreiben ja manchmal auch sehr, sehr anstrengend.
Ja.
Und um das durchzuziehen, muss man das gerne machen, oder? Und wenn man es nur für Geld und Erfolg macht, macht man es vielleicht gar nicht so gerne, sondern für das, was danach kommt.
Schau, ich glaube prinzipiell, der Hauptantrieb muss sein, ich will meine Geschichte aus dem Kopf kriegen und ich will sie in eine Form bringen, die vielen Menschen zugänglich ist. Und in meinem Buch eben Reden ist Silber, Schreiben ist Gold, habe ich da einfach vieles aus meiner Erfahrung einmal niedergeschrieben, weil ich sehr oft danach gefragt werde. Schreiben ist anstrengend und auch für mich nach so vielen Büchern, weil wenn ich mich hinsetze, kommt als erstes der Zweifel. Ich frage mich bis heute, ob ich es kann. Ich frage mich bis heute, ob ein Buch, das ich jetzt beginne, jemanden interessieren wird, ob das eine gute Chance hat, ob die Geschichte gut ist. Also dieser Zweifel kann lähmend sein, auch für mich.
Ich unterbreche so ungern, aber wirklich, ich habe das gelesen bei dir im Buch, du fragst dich immer wieder, interessiert das wen? Wird das wer lesen?
Ja.
Wird das?
Ja, und das ist gut. Das ist gut. Mhm. Das ist gut, weil weißt du warum? Das ist ein bisschen ein Selbstregulativ für Qualität. Und es geht nicht nur mir so. Ich habe Interviews geführt mit der Christine Nöstlinger zum Beispiel und die hat gesagt, wissen Sie, ich denke mir immer, eines Tages werden es mir drauf kommen, dass ich das gar nicht kann. Und solche Dinge. Den Zweifel, also ich kenne etliche große Künstler, sowohl Musiker, Komponistinnen, Komponisten, Schriftsteller und dieser Zweifel begleitet fast alle. Also in England gibt es einen Autor, da hat die BBC eine Dokumentation über ihn gemacht, wie er ein Buch schreibt. Der schreibt so eine Krimiserie, jedes Jahr einen Band. Und er hat dann immer wieder mit seinem Handy sich gefilmt und dazwischen gab es Interviews dann, so in regelmäßigen Abständen. Und da gibt es eine Szene, wo er sitzt und sagt, der neue Fall wird nichts, der Inspektor entwickelt sich nicht, die Geschichte ist nicht stark genug und es ist jetzt April, ich werde jetzt von vorne wieder beginnen müssen, das heißt, ich werde die Deadline nicht schaffen, das Buch wird nicht erscheinen. Und dann kam das Interview der BBC und sie haben gesagt, und was ist dann passiert? Hat er gesagt, dann bin ich in die Küche gegangen und habe meiner Frau das alles gesagt und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Liebling, du bist auf Seite 68. Und sie hat gesagt, was? Schau nach. Und er ist ins Arbeitszimmer gegangen, schaut auf seinen Laptop, Seite 68, kommt zurück und sagt, woher weißt du das? Sagt sie, Liebling, bei den letzten 16 Büchern war es genauso. Also das ist völlig normal. Mhm.
Aber man darf sich wahrscheinlich nicht lähmen lassen, weil dieser Zweifel kann ja auch dazu führen, dass man sagt, ich kann das nicht, warum sollte ich je damit beginnen, wie sollte es je jemanden interessieren, ich fange gar nicht damit an. Also irgendwo muss man in den Sweet Spot dazwischen.
Ja, und das ist ganz einfach, indem man sagt, ich fange jetzt an, weglöschen kann ich alles, aber ich schreibe jetzt mal was hin. Mhm. Und das hilft. Also in dem Moment, wo du einmal zu schreiben beginnst, ist die Chance, dass du in einen gewissen Schreibfluss kommst oder im besten Fall in den berühmten Flow, wo du alles vergisst, wesentlich höher. Und sich vorzusagen, ich muss nicht gut sein. Ich muss gar nichts machen, außer eine Geschichte aus meinem Kopf auf Papier zu bringen oder in den Laptop eben. Das befreit. Das lockert. Denn der Zweifel hat ja eben sehr viel damit zu tun, es ist nicht gut, ich bin nicht gut. Das sind alles menschliche Züge.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, ein guter Grund, ein Buch zu schreiben, ist, man hat eine Geschichte, die da raus muss aus dem Kopf.
Ja, es kann auch ein Thema sein. Also du kannst ja auch einen Ratgeber schreiben.
Mhm.
Genauso. Ich sage, genau. Es gibt etwas, was ich erzählen möchte, was anderen Menschen helfen kann. Das ist genauso ein Buch. Also ob fiktional oder nicht fiktional, völlig egal.
Bleiben wir mal beim Roman jetzt für unser Gespräch.
Ja.
Ich habe eine Geschichte im Kopf. Und dann hast du gesagt, man muss einfach beginnen zu schreiben.
Nein, das habe ich nicht so gesagt. Du hast gesagt, Schreiben ist schwierig oder ist anstrengend und Schreiben ist wahnsinnig anstrengend. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass ich am Anfang den Zweifel habe. Du möchtest jetzt wahrscheinlich, wie man ans Schreiben herangeht, wissen.
Genau, also wie viel von der Geschichte muss schon da sein oder deiner Erfahrung nach, was lohnt, was ist gut, um sinnvoll zu schreiben beginnen zu können?
Das ist ganz unterschiedlich und das ist eine rein persönliche Sache. Es gibt Menschen, die plotten, also die entwerfen eine Geschichte vom ersten Kapitel bis zum letzten. Es gibt Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die kapitelweise das bereits fix und fertig haben, was in den Kapiteln ist und erst wenn sie all das haben, fangen sie an zu schreiben. Ich bin ein Mensch, der mehrere Sachen braucht. Erstens den Titel des Buches, der ist für mich der Stein, den man ins Wasser wirft, wo sich dann die Ringe bilden. Zweitens einmal eine Grundidee über die Geschichte und vor allem auch eine sehr starke Idee schon, wie sie enden wird. Also bei Krimis natürlich die Lösung, aber auch bei anderen Büchern, wie ich mir das vorstellen kann. Und wenn ich ungefähr 30-40% der Geschichte mir auch vorstellen kann, manchmal etwas mehr, dann fange ich an zu schreiben. Dann brauche ich einen guten ersten Satz, dann brauche ich eine gute erste Seite, um einfach alle, die lesen, hineinzuziehen. Also da brauche ich oft sehr lang beim Überlegen, das verändere ich auch oft. Und dann schreibe ich Kapitel für Kapitel für Kapitel und das nimmt dann oft Wendungen, die nicht vorhergesehen waren. Das nimmt Entwicklungen und es kommen Personen dazu, die absolut nicht geplant waren. So schreibe ich. Ich kenne Leute, die setzen sich hin und schreiben einfach los. Und ja, das hat auch seinen Reiz. Ob du dann wirklich so ankommst, ob die Dramaturgie gut funktioniert, das muss man im Nachhinein dann bearbeiten vielleicht oder erkennen. Es ist weder gut noch schlecht, wie man es macht. Es ist weder verboten oder erlaubt. Das ist was ganz Persönliches, wo man herausfinden muss, wie funktioniert es für mich am besten, einmal hineinzukommen ins Schreiben und dann vor allem auch die Geschichte vor mir zu sehen. Ich kriege sehr viele Zuschriften, die dann lauten, ich habe jetzt 100 Seiten geschrieben und jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Gut, dann muss man sich eben hinsetzen und überlegen, was will ich, wie es weitergehen kann. Und dann kann man auch nur so stichwortartig arbeiten einmal zuerst.
Mhm. Hast du das jetzt so gemeint, okay, du hast den Titel, du hast die Grundidee, du hast dein Ende, dein erster Satz, erste Seite. Ist dir, aber setzt du dich hin und arbeitest so lange am ersten Satz, bis du zufrieden bist und machst dann weiter oder kommt der irgendwann dann mal später?
Nein, manchmal ist er sofort da. Manchmal verändere ich ihn fünfmal. Sehr, sehr oft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist aber auch dieser erste Satz mein Funke, der zündet. Das heißt, der wächst im Kopf. Also ich denke nicht darüber nach, wie ich nachdenke, sondern ich lasse meinen Kopf und mein Hirn so frei wie nur irgendwie möglich arbeiten. Das heißt, ich lenke mich ab, ich gehe spazieren oder manche Ideen kommen mir irgendwo, irgendwann und ich notiere sie sofort. Wenn ich das dann habe, geht es wesentlich leichter. Und dann komme ich mal drauf, na, es war vielleicht doch nicht so gut, na, dann verändere ich das ein bisschen.
Wo notierst du? Am Handy oder?
Ich notiere hauptsächlich am Handy heute. Ja, weil es einfacher ist. Oder wenn ich mit der Hand notiere, fotografiere ich ab und dann wird es ebenfalls abgespeichert im Handy. Mit der Hand schreiben tue ich nach wie vor manchmal gerne. Also auch wenn ich in Geschichten feststecke, hilft es manchmal, mit der Hand zu schreiben. Ich führe jeden Tag Tagebuch und das mache ich händisch. Und das setzt irgendwas im Gehirn frei. Lyrics, also wenn ich jetzt Songs texte oder so etwas, das mache ich sehr oft mit der Hand. Ich weiß nicht, warum das besser geht.
Mhm. Du hast schon gesagt, es gibt ganz viele Arten, wie man ein Buch schreiben kann. Nicht die eine richtige, nur die für einen selbst richtige. Und es gibt auch ganz viele Arten, Geschichten zu erzählen. Du schreibst in dem Buch aber bei ein paar Dingen, die man verallgemeinern kann, wenn man möchte, was so denn eine gute Geschichte braucht. Kannst du das skizzieren? Was braucht eine gute Geschichte?
Schau, eine gute Geschichte, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Meines Erachtens nach braucht eine gute Geschichte einen Spannungs-, einen Handlungsbogen, bei dem man dranbleiben möchte. Sie braucht Personen, die man kennenlernen möchte. Sie braucht Personen aus, würde ich sagen, Fleisch und Blut. Ich rate ja auch, lebende Personen immer als Vorbilder zu nehmen. Das ist wesentlich einfacher, als Personen zu erfinden. Eine gute Geschichte braucht ein Thema, das dich berührt. Sie braucht irgendetwas, was fasziniert. Und wenn du jetzt mit Literaturkritikern redest, werden dann viele sagen, welche Bücher sie für gut empfinden oder welche Geschichten sie für gut empfinden. Und es wird etwas völlig anderes sein als Bücher, die von Millionen Menschen gelesen werden. Das ist sehr individuell also. Aber die Grundingredienzien sind eine Geschichte, die packt auf irgendeine Art und Weise. Ein Thema, das berührt. Personen, die ich mir vorstellen kann, denen ich begegnen möchte. Und einen Grund, warum ich immer weiter und weiter und weiter lese.
Kannst du mal ein Beispiel geben für einen Handlungsbogen? Ein abstraktes Wort, was könnte das sein?
Ein Handlungsbogen? Beim Krimi ist es einfach. Es passiert etwas und der Handlungsbogen, wie kommt man dann drauf, was dahinter steckt und was könnte die Lösung sein? Ich erzähle das Strauß-Buch, wie ich das gemacht habe. Ich wollte einen Krimi schreiben mit Strauß als historische Figur und einen Kriminalfall, aber er sollte nicht von Strauß gelöst werden. Und dann habe ich begonnen zu skizzieren und mir so zu überlegen und habe mir gedacht, nur in der Zeit von Strauß das spielen zu lassen, das gefällt mir nicht, was würde passen? Neujahrskonzert. Und plötzlich hatte ich folgende Idee, beim Neujahrskonzert verschwindet eine junge Frau spurlos und keiner weiß, warum und wieso. Gleichzeitig, in der Zeit von Johann Strauß gibt es mysteriöse Todesfälle bei seinen Aufführungen, bei Konzerten etc. Und er bemerkt das und weiß aber nicht warum, aber versucht da auch ein bisschen dahinter zu kommen. Und diese zwei Geschichten will ich zueinander führen. Und ich wusste, was sie zusammenbringen wird, von Anfang an. Es geht um um historische Fakten über Strauß. Ich habe sehr viel recherchiert und auch sehr viel über sein Liebesleben eben. Und ich wusste, was ich da machen möchte. Und so hat es begonnen. Und dann ging es einfach darum, okay, was mache ich da jetzt in der heutigen Zeit? Wer beginnt dann zu Anführungszeichen zu ermitteln? Es ist eine junge Journalistin, die dringend eine Geschichte braucht. Was schildere ich aus dem Leben von Johann Strauß? Was will ich zeigen von ihm? Was passiert da alles? Wie mysteriös ist es? Kommt er da Stück für Stück auch ein bisschen auf Dinge drauf? Und wie führe ich das zusammen? Das ist eine sehr komplexe Geschichte sicherlich, aber ein Strang hat den anderen ständig befruchtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bild ergibt, aber das ist zum Beispiel dieser Bogen. Und ich wusste, am Schluss muss es ein irrsinnig spannendes Finale geben in der heutigen Zeit. Und es muss eine sehr überraschende Lösung geben bei Strauß. Aber wie gesagt, beides hängt zusammen.
Weil du sagst, in der heutigen Zeit, glaubst du, dass Bücher heute spannender sein müssen als früher?
Nein, ich glaube, Bücher haben immer spannend sein müssen. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die einfach sehr poetische Bücher schreiben und lesen. Also wiederum, das ist eine Geschmackssache. Und Spannung ist für manche eben auch ruhigere Geschichten, poetische Geschichten. Da gibt es Menschen, die da unglaublich eintauchen können und das sehr berührend finden. Ich bin jemand, der sehr handlungsneugierig ist, sagen wir so. Aber spannende Figuren sind auch das, was mir beim Schreiben besonders viel Freude macht und viel Herausforderung bietet.
Eine der Sachen, die ich mir aus deinem Buch mitgenommen habe, ist, wie wichtig es ist, dass man in dieser Geschichte quasi selber steckt, dass man das riechen kann, was da passiert, dass man das fühlen kann, dass man die Leute mag oder nicht mag, aber sie berühren einen und dass man sich in dieser Welt auch auskennen muss. Du hast das eh schon angesprochen und hast auch ein paar tolle Beispiele. John Grisham, seine Thriller, die oft in so einem Gerichten spielen und was selber Anwalt, weil der kennt sich da aus, der weiß, was passiert, bevor man da durch die Tür geht. Und auch bei den Personen hast du schon gesagt, so, und das kenne ich von dir schon von ganz früher, wie ich von dir erfahren habe, wie du oder was gehört habe von dir, wie du das machst, wie sehr du in deinem alltäglichen Leben Menschen beobachtest. Mhm. Weil das, du schon gesagt hast, ist viel schwieriger, sich das auszudenken, ja, als einfach in der Realität zu beobachten. Ja. Und Menschen sind eh komplex genug, da kommt man, wird man eh nie fertig, ja, damit, oder?
Nein.
Ja, also das ist ganz wichtig, wenn man einen Roman schreiben möchte und man selber vielleicht auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, dann spielt der halt vielleicht auf einem Bauernhof und nicht in einer Arbeiterfamilie, wo man sich die Einblicke erst irgendwie mühsam zusammenstellen und recherchieren muss.
Schau, prinzipiell hilft es sehr, wenn du deinen Roman, deine Geschichte in einer Welt ansiedelst, in der du dich auskennst. Oder eine Welt, die du komplett erfindest, nur dann musst du sie so erfinden, dass du in dieser Welt Fremdenführerin oder Fremdenführer sein kannst und alles erklären kannst. Also eins der beiden geht. Dieses sich zurechtfinden und darüber Bescheid wissen hilft eben genau deswegen, Atmosphäre zu erzeugen. Wie fühlt sich was an? Wie riecht etwas? Was hört man? Etc. Das gibt ja der Geschichte Leben. Jetzt ist es aber so, ich meine, ich habe nicht zur Zeit von Johann Strauss gelebt, aber was mich natürlich interessiert, ist das Lebensgefühl. Dann habe ich im Wien-Museum die Michaela Lindinger, eine großartige Historikerin, die sensationell erzählen kann und die mich auch bei den Sissi-Krimis beraten hat. Und mit der treffe ich mich dann, der erzähle ich so ein bisschen die Grundhandlung und stelle dann Fragen. Die erzählt, da taucht die Welt rund um mich auf. Mhm. Ich mache mir Notizen und plötzlich weiß ich, wie es ausgesehen hat, wie die Ringstraße gebaut wurde, wie das war mit diesem also neu aufkommenden Geldadel im Prinzip gegen den alten Adel und wie das, also dieses Miteinander, also gegeneinander eigentlich, diese Verachtung zum Teil. Und so wie die mir das erzählt, kriege ich all diese Bilder und wiederum tauche ich ein in eine Welt. Und genauso war es bei Strauss, ich habe viel darüber gelesen, eben wie sich das angefühlt hat, Premieren damals, wie das war und wie die Leute sich verhalten haben. Und auf diese Art und Weise lernst du genauso etwas kennen und dann kann ich darüber schreiben, auch wenn ich nicht dort war.
Mhm. Du bist ja ein sehr produktiver Autor. Mhm. Schreibst du immer ein Buch nach dem anderen oder schreibst du parallel?
Nein, eins nach dem anderen. Mhm. Ideen sammle ich schon parallel manchmal.
Weil das war so mein Gefühl, so wenn man dann so eintaucht und so drinnen ist, ist das sehr schwierig, vom einen zum nächsten zu springen.
Ja, absolut.
Mhm. Und dann hast du diese, also du hast so eine Handlung vor dir, du steckst schon in der Geschichte und du willst jetzt diese, man will jetzt Personen, Charaktere bilden. Wie hast du da Tipps, wie man da herangeht? Vielleicht hat man, du hast das im Buch beschrieben, bei der Knickerbocker Bande, du hast zu allen irgendwie persönliche Bezüge und was das mit dir macht und eine Vorstellung, wer die sind und wie die ticken, was die gerne mögen, was die nicht mögen, wie sie sich verstehen. Wie geht man heran, um so Personen zu entwickeln für einen Roman? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Natürlich. Da gibt es auch die alten Freundschaftsbücher. Im Endeffekt, wenn du dir ein Freundschaftsbuch nimmst, füll für deine Figur ein Freundschaftsbuch aus. Dann lernst du sie kennen.
Das reicht.
Das ist einmal ein Beginn. Ja, ja. Du kannst einen Steckbrief schreiben, du kannst einen Lebenslauf schreiben, du kannst deine Figur einen Bewerbungsschreiben abgeben lassen. Du kannst deine Figur eine E-Mail schreiben lassen an jemanden, wo sie sich vorstellt eben. Da gibt es 100 verschiedene Tricks. Was ich wirklich gelernt habe, ist, Äußerlichkeiten, Aussehen und so weiter sind durchaus wichtig. Aber, also ich sage dir jetzt einen Trick, du kannst sagen, über eine Hauptperson, du hast gelocktes Haar, eine Brille mit durchsichtigem Rand, hat einen Vollbart und so weiter, der auf der Oberlippe etwas heller ist als am Kinn und so weiter. Nett. Wesentlich spannender ist es, wenn ich sage, er freute sich auf den heutigen Gast, vor der Aufnahme warf er noch einen Blick in den Spiegel und stellte fest, dass sein Oberlippenbart wieder ein bisschen heller geworden ist. Wo das wohl kam, wir waren wenigstens die Locken wieder so wie immer. Bestens. Er rückte seine Brille zurecht und ging ins Studio. So, du hast die gleiche Person beschrieben, aber plötzlich lebt das Ganze. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Darauf kommt es an.
So ein guter Geschichtenerzähler wie du muss auch dann eine sehr große Auffassungsbeobachtungsgabe haben.
Ja, und du musst Menschen lieben und du musst dich für sie interessieren und du musst gewillt sein, hinzuhören. Und du musst gewillt sein, zu erkennen, dass jeder Mensch seine guten und seine Schattenseiten hat. Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn man das an sich selber sich traut zu erkennen. Das ist schon hilfreich. Wichtig ist es, Menschen zu beobachten in ihrer Ganzheit. Das heißt, ich habe immer diesen Vergleich, Menschen sind wie Eisberge. Wir sehen ein Zehntel. Die 9 Zehntel, die drunter sind, sehen wir nicht. Wenn du jetzt über Menschen gut schreiben möchtest, also sie gut beschreiben möchtest in ihrer Aktion und in allem, dann musst du dir überlegen, was sehe ich das Zehntel und was befindet sich darunter. Das lernst du kennen, indem du Menschen Fragen stellst. Also ich meine, man kann Recherche wirklich betreiben im Freundeskreis, indem man über irgendetwas redet und dann erzählt jemand, also ich habe jetzt endlich einen Job gefunden, der mich total erfüllt, 7 andere habe ich jetzt ausprobiert und dann sagst du, was war das Auslösende jetzt, was ist da in dir passiert? Dann wirst du hören, was der Mensch erzählt und sagst du, was war es vorher, wie war das da? Und auf die Art und Weise lernst du plötzlich kennen, was denn einem Menschen abgeht. Und das ist das, was du dann verinnerlichst, um deinen Charakteren Leben zu geben. Das heißt nicht, dass du es so beschreibst.
Kann man das lernen oder hat man das einfach?
Ach, das kann man lernen. Also ganz ehrlich gesagt, Bücher schreiben aus meiner Sicht ist zu 90% Handwerk. Und da kannst du eine Grundbegabung haben, so wie viele zum Malen eine Grundbegabung haben, zum Geschichten erzählen. Und dann kannst du viel lernen. Viel lesen, immer wieder studieren. Warum gefällt mir das? Warum mag ich das? Warum finde ich das spannend? Warum lese ich dieses Buch? Warum lege ich dieses Buch weg? Da auf diese Art und Weise kann man unglaublich viel herausfinden. Und lernen. Und dann gibt es eben Bücher so wie meins, Reden ist Silber, Schreiben ist Gold. Das ist, wie auch du einen Bestseller schreiben kannst. Ich habe das ernst gemeint. Und wo du einfach Techniken geschildert bekommst und wo diese Techniken du ausprobieren kannst. Also bei mir ist es ja wirklich ein Lustmachen darauf. Und dann aber viel einfach auch studieren, analysieren, Interviews anhören. Das hilft unglaublich. Interviews mit Autorinnen, Autoren, vor allem deren Bücher man mag. Was erzählen sie? Wie schreiben sie? Was tun sie? Und auf die Art und Weise lernen, 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 lernen. Also ich lerne wirklich ständig, ständig, ständig dazu. Ich studiere auch, was mein Lektor dann oft ausbessert oder was er mag. Also wir arbeiten sehr eng und sehr gut zusammen. Und warum das dann vielleicht stärker ist, damit ich das beim nächsten Mal einfach habe, weil ich baue ja dann darauf auf. All das hilft.
Bei den vielen, vielen Büchern, die du geschrieben hast, was sind Dinge, wo du das Gefühl hast, das möchtest du gerne noch lernen oder da bist du gerade dabei, diesen Teilaspekt zu entwickeln? Gibt es da was?
Immer. Schau, es geht jedes Mal um das Gleiche, um Personen, um Charaktere. Ich studiere auch oft, wie du Atmosphären so knapp wie möglich beschreiben kannst. Denn kein Mensch möchte eine ganze Seite darüber lesen, wie der Park ausschaut, durch den jemand geht. Wie kann ich es mit 3 Sätzen machen, so dass das wirklich wow ist. Bei Geschichten geht es auch immer wieder Komplexität, noch raffinierter, etwas zu. Also das Themenfeld ist jetzt nicht ein Thema, sondern da geht es rundherum. Was ist es, was ich hier noch eben verbessern möchte. Und dann merke ich, einmal ist es dies und einmal ist es jenes.
Aber gibt es gerade Personen, wo du dir anschaust, wow, wie macht denn der das? Und das schaue ich mir jetzt ganz genau an, um von dem zu lernen. Oder ist das eher etwas, wenn du machst es und du bist im Austausch mit anderen Menschen und dadurch machst du es dann besser?
Na, es geht darum, wenn ich Bücher lese, und ich muss sagen, in Zeiten, in denen ich sehr viel schreibe, lese ich nicht viel. Aber wenn ich sonst lese, dann schaue ich einfach mir das an, in dem Moment, wo es mich berührt. Also genauso ist es aber so, dass ich in manche Bücher, also vor allem in meiner 2. Heimat in England, gehe ich in die Buchhandlung und blätter dort einfach nur durch und dann lese ich 2 Seiten oder 3 Seiten. Oder ich lese eben 10 erste Seiten, weil ich einfach schauen will, gibt es was Neues, was ich lernen könnte, was mich fasziniert, was mich begeistert. Und auf diese Art und Weise gehe ich hier vor und ich suche sehr viel Interviews. Also das interessiert mich immer. Wie soll ich sagen, das ist eine sehr große Toolbox, die ich hier verwende.
Und Interviews von Personen, die du selber bewunderst?
die mich interessieren. Mhm. Das heißt, Autorinnen, Autoren, wo ich sage, deren Bücher lese ich gerne. Oder historische Sachen. Also mein absoluter Hero ist Charles Dickens, den ich für einen der größten Geschichtenerzähler der Geschichte halte. Und bei dem ist halt so unglaublich interessant, woher kam der Antrieb und was die wenigsten wissen, eben seine Geschichten sind als Fortsetzungsgeschichten in einem Monatsmagazin herausgekommen. Die heutigen berühmten Romane wie Oliver Twist und David Copperfield und so weiter. Und der hat jeden Monat eben geschrieben, 30 Seiten oder so etwas. Und als dann alles heraus war, diese sogenannten Installments, wurden dann zusammengesetzt zu einem Buch. Und seine Frau hat dann schauen müssen, weil manchmal hat er dann natürlich über die Monate vergessen, etwas aus dem ersten Kapitel oder der Name hat sich geändert oder sowas. Und das musste dann alles ausgebessert werden. Aber der war so nahe am Publikum dran. Aus diesem Grund greifen diese Geschichten auch so. Dann sein großes soziales Engagement, also diese unglaubliche Liebe zu Menschen. Und das ist spannend und über den lese ich dann viel und ich lese sehr gerne immer wieder seine Romane und schaue da rein und schaue dort rein.
Ich stelle mir jetzt vor, eine Hörerin hört uns zu und hat jetzt auf Pause gedrückt und hat Ideen gefunden, hat eine Geschichte, die sie unbedingt erzählen möchte, die hat schon einen Titel wie du, sich inspirieren lassen von dir, hat schon den ersten Satz oder fängt an zu schreiben, die Charaktere bilden sich und ist jetzt unsicher, wann zeige ich das jemandem? Freunden, Familie, vielleicht Profis? Wann hole ich mir Feedback rein? Was würdest du raten?
Das ist ganz individuell. Wenn ich neue Projekte beginne zum Beispiel, also wie ich begonnen habe mit den Kaiserin Elisabeth ermittelt, den Sissi-Krimis, war es so, dass ich nach ungefähr 20 Seiten, 25 Seiten mehr nicht ganz sicher war. Und dann habe ich aber meine wirklich vertrauten Menschen, von denen ich weiß, die kann ich um Rat fragen und denen schicke ich dann die ersten Kapitel. Und da weiß ich, was zurückkommt, ist supportive, wie heißt das, unterstützend. Denn auch wenn sie mir sagen, zum Beispiel, du, das sind aus zu vielen Perspektiven erzählt oder da kennt man sich nicht ganz aus, das gehört einfach schärfer, das sagen sie mir auf eine Art, die ich ganz leicht nehmen kann. Und gleichzeitig kann ich Menschen raten, die jetzt eben so etwas schreiben, was schon, wozu man Mut braucht, aber auch vor allem Menschen, die auf der einen Seite nicht sagen, ach, ist das alles großartig und es nicht meinen. Also Menschen, die einem schon kritisch, liebevoll kritisch gegenüberstehen. Und dann hilft es oft sehr, wenn man einen Text hat oder etwas davon hat, es laut vorzulesen. Sich selbst einmal und dann anderen. Und dann sieht man, wie die Reaktionen sind. Und wenn es wahre Freundinnen und Freunde sind, dann werden sie so reagieren, dass es nicht enttäuschend ist, aber auch nicht verlogen ist. Also es ist ein guter Mittelweg. Aber dieses laut Vorlesen anderen und die Reaktionen auch ein bisschen beobachten, aus meiner Erfahrung hilft das sehr.
Du schreibst auch, dass viele Geschichten einer Struktur von drei Akten folgen. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Kannst du das kurz erklären?
Naja, erster Akt ist immer, dass sich eine Geschichte aufbaut. Also sie kann ganz spannend beginnen, aber sie baut sich auf bis zu einem Wendepunkt. Und wo man jetzt einfach sagt, jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt muss es hinein. Und dann ist der Hauptpunkt, wo einfach sich alles entwickelt, die Geschichte, die Charaktere, man kommt Stück für Stück für Stück weiter. Und spannend ist es dann, der dritte Punkt, an den nächsten Wendepunkt zu kommen, wo, da gibt es kein Zurück mehr. Also beim Strauß-Roman war es zum Beispiel so, dass ich eben beschrieben habe, in der heutigen Zeit das Verschwinden dieser Frau und da ist schon ein Kapitel, wo du merkst, die ist offensichtlich irgendwo eingeschlossen, hört die Töne und stirbt. Da, warum? Dann bist du plötzlich in der Welt von Strauß, der nach Hause kommt und seine Frau tot auffindet. Das ist übrigens wahr, die ist gestorben an einem Herzinfarkt. Und rausstürzt aus dem Haus und nie mehr zurückkehrt, weil er mit dem Tod nicht umgehen konnte. Und wo dann plötzlich in der heutigen Zeit diese Geschichte dieser Journalistin einsetzt, die unbedingt eine Geschichte braucht, weil sie sonst aus dieser Redaktion wahrscheinlich rausfliegen wird und jetzt aufmerksam gemacht wird auf dieses Verschwinden durch puren Zufall und beginnt hier Nachforschungen anzustellen, parallel Strauß, in dessen Leben jetzt hier Todesfälle passieren und er einfach nicht genau weiß, wo, also er merkt, das hat was mit ihm zu tun, aber er weiß nicht genau was. So. Und dann geht es bei der Journalistin an einen Punkt, wo sie sieht, Moment, also da stimmt wirklich etwas ganz, ganz gravierend nicht. und wo sie auch drauf kommt, dass es da eine Spur in das Leben von Johann Strauss in irgendeiner Form gibt und sie will das herausfinden. Und gleichzeitig bei Strauss ist es so, dass er plötzlich merkt, offensichtlich will ihn jemand umbringen. Wenn er das jemandem erzählt, hält ihn jeder für verrückt. Er muss nicht nur vorsichtig sein, auch er muss herausfinden, wer da dahinter steckt. Gut, und das ist der erste große Turning Point. Und dann beginnen beide zu entdecken, zu erforschen und so weiter. Und dann kommst du an den hinteren, also der dritte Turning Point ist dann, dass die Journalistin herausfindet, erstens einmal, was dahinter steckt, das ist diese Stimme aus der Vergangenheit, und dass etwas Grauenvolles geplant ist beim nächsten Neujahrskonzert. Und gleichzeitig bei Strauss kommst du einfach drauf, dass er eben herausfindet, wer ihm nach dem Leben trachtet, aber er muss das noch beweisen können auf irgendeine Art und Weise. So, das ist dieser dritte. Beide können nicht mehr zurück. Und das ist der dritte Akt.
Denkst du so systematisch, wenn du schreibst? Oder ist das so intus,
dass das intus automatisch Nein, passiert? Nein, das spüre ich. Das spüre ich. Also das sind Sachen, die ich spüre. Aber ich merke schon, zum Beispiel, wenn das sogenannte erste Akt, wenn der zu lange geht, diese Technik, diese Sichtweise kommt ja auch aus dem Film. Also jeder Film hat drei Akte. Viele Serien haben das heute auch. Und ich spüre das dann ganz einfach. Ich spüre, das ist jetzt zu lang. Also jetzt muss wirklich der Turning Point kommen. Aber ich schreibe wirklich sehr, sehr viel aus dem Gespür heraus.
Und wenn man jetzt anfängt, das erste Mal so eine Geschichte schreibt, ist wahrscheinlich auch persönlichkeitsabhängig, aber würdest du raten, dass man sich so Methoden hernimmt und so Strukturen und sich daran orientiert? Oder sollte man versuchen, das einfach aus sich rauszuschreiben?
Ich glaube, dass der Mittelweg da das Wichtige ist. Also ich rate schon Menschen, die jetzt ein größeres Werk schreiben wollen. Also selbst wenn das nur 150 Seiten sind, vollkommen egal, wenn man sich diese Mühe macht, dass man sich eine Outline schon einmal baut. Weil wenn man das noch nicht oft gemacht hat, dann hilft das, um sich anzuhalten. Diese Aufteilung in Kapitel und dann reinzuschreiben, was in dem Kapitel sich tun soll, ich rate immer auch zu kürzeren Kapiteln, auch das hilft. Dann kriegst du einen besseren Überblick. Wenn du einfach weißt, dass diese Strukturen einer Geschichte Kraft geben können, dann kannst du hier schon schauen, trifft das bei mir auch zu, ja oder nein. Das alles sind Anhaltspunkte, sind Unterstützung, dann machst du dir nicht die Mühe, dass du jetzt 120 Seiten geschrieben hast und plötzlich an einem toten Punkt ankommst und alles war umsonst.
Noch was sich bei mir sehr eingebrannt hat, ist, du hast jetzt schon gesagt, du empfiehlst viele Kapitel zu machen. Kapitel sind Szenen bei dir und du gehst oft so vor, dass du den Anfang und das Ende wegstreichst. Also,
was ich damit meine, ist Folgendes. Das kommt eben auch vom Film, muss man ganz klar sagen. Du steigst so spät wie möglich in eine Szene ein und so schnell wie möglich wieder aus. Das heißt, du kannst jetzt gerne schreiben, sie betrat die Redaktion und sie ging die Treppen hinauf und sie fährt noch mit dem Lift und sie geht den Korridor hinunter, ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, dann betritt sie den Raum, dort herrscht hektisches Getriebe und so weiter und so weiter. Du kannst genauso gut schreiben, ich habe noch immer keine Geschichte und sie werden mich feuern, dachte sie, als sie das Gebäude betrat. Im Lift überlegte sie fieberhaft, ob sie nicht vorschlagen sollte, den neuen Schuhdesigner, den sie gerade irgendwo gesehen hatte. Aber das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Als sie den Korridor hinunterging, so, damit bist du sofort drinnen. Sie ist in Panik. Und du kannst trotzdem beschreiben und alles, aber du bist in der Geschichte drinnen. Du gehst jetzt mit einem Menschen, der in Panik ist, dass ihm in wenigen Minuten eine Frage gestellt wird, welche Geschichte hast du, und sie hat keine. Und gleichzeitig lebt die ganze Szene rundherum. Darum geht's. Es heißt immer auch Kill Your Darlings. Das heißt, oft ist man dann so verliebt in eine Beschreibung oder so etwas. Ist sie wirklich notwendig? Das gilt es zu überlegen. Und diese Knappheit, also ich bin immer für Knappheit und heute ist es schon so, dass die meisten Menschen gerne durchaus noch was lesen, aber es oft zu lang ist, dann muss man einfach sich hier beschränken. Und dieses spät rein und schnell raus ist da schon ein bisschen ein Bild, das ich gut und hilfreich finde.
Noch ein Tipp von dir aus dem Buch ist Konflikt, Konflikt, mhm. Konflikt.
Mhm. Ja.
Also die Charaktere sollen von einer Schwierigkeit ja. in das nächste Problem, ja. in die nächste Herausforderung.
Ja. ja, ist das Einzige, was interessant ist.
wie geht man das an, dass es nicht zu platt wird? Und es muss ja irgendwie auch authentisch sein und nachvollziehbar.
Gut, schau. Wir können jetzt eine Liebesgeschichte schreiben und er will ihr einen Antrag machen und macht das alles wunderbar und bereitet das wunderbar vor im Wald und hat dort versteckt den Ring in irgendetwas und so. Gut, und jetzt geht es darum, dass du eben schreiben kannst und dann kamen sie dorthin, haben sich auf die Bank gesetzt und er griff da runter und hat das raufgeholt, hat das aufgemacht, sagt, willst du mich heiraten? Nett, sehr nett. Wesentlich spannender ist, dass sie durch den Wald gehen, sie sagt, du, es geht mir jetzt auf die Nerven, ich will eigentlich nach Hause gehen und es wird gleich zu regnen beginnen, warum gehen wir da, warum gehen wir? Er sagt, nein, nein, noch ein Stück und dann endlich kommen sie zur Bank und er greift runter und es ist nicht da. 100-mal spannender schon. Mhm. Dann sagt sie, jetzt geht es mir wirklich alles auf die Nerven und du gehst mir auch auf die Nerven, um Gottes Willen. Ich meine, er will ja einen Heiratsantrag machen und sie ist schon nur noch genervt und er findet den Ring nicht und sagt, was macht er? Das ist spannend, mhm. verstehst du? Mhm. Und so, das belebt die ganze Szene. Und dann endlich findet er den Ring und gibt ihn ihr und sie starrt ihn an mhm. und starrt und starrt und starrt und er sagt, was ist? Und sie holt Luft und sagt, ich kann dir das jetzt nicht sagen. So. Und in dem Moment bist du fasziniert und gepackt und was ist los? Das kann sein, dass ihr plötzlich eingefallen ist, dass das bei ihrer Großmutter genauso war und die Ehe eine Katastrophe war oder was weiß ich was. Und weil sie an dem Tag eben so genervt war. Oder. Aber das ist wesentlich spannender als zu sagen, willst du mich heiraten? Ja.
Was ist ein gutes Ende?
Ein gutes Ende ist ein Ende, das die Leserschaft überrascht. Sie bekommen etwas, was sie sich vielleicht wünschen, aber nicht genau so, wie sie sich's wünschen. Ist meines Erachtens nach ein gutes Ende. Ich bin kein Freund von offenen Enden und ich bin kein Freund von Enden, die unbefriedigend sind oder die dich zurücklassen in einer Stimmung von, das verstehe ich jetzt nicht ganz oder das finde ich jetzt aber sehr belastend. Ich glaube, dass Geschichten sehr wohl tragisch enden dürfen. Nur es ist dann schon noch interessant, wie man mit dieser Tragik umgeht. Dann nur die Leserschaft zurückzulassen, dass es furchtbar tragisch ist und die Hauptperson, für die es tragisch ist, einfach nur verzweifeln lassen, wozu soll ich das lesen?
Ist das ein Beispiel für eine Geschichte mit einem tragischen Ende, die aber trotzdem einen nicht komplett ratlos zurücklässt?
Ach, das ist immer so schwierig. Mit Geschichten, die ein tragisches Ende haben, aber nicht ratlos zurücklassen. Ich lese nicht so viele Geschichten mit tragischem Ende, muss ich dir jetzt dazu sagen. Fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, dass ich dir das so sagen könnte.
Aber nur, um es irgendwie für mich nachvollziehen zu können. Also es geht darum, dass man vielleicht dann, man erzählt eine Geschichte und da passiert einfach was Schlimmes und es ist aus. Also vielleicht passiert was Schlimmes am Ende, aber irgendwie lernt man was draus. Oder
der Umgang damit. Mhm. Es geht oft um den Umgang. Also ich kann dir schon ein Beispiel geben. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Besser als du denkst. Das ist eine Geschichte von einem Mann, der sich in eine ziemlich ausweglose Situation gebracht hat und sie jedenfalls für aussichtslos hält und beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen und er springt von einem Hochhaus. Und in dem Moment, wo er springt, merkt er macht einen Fehler. Und er will eigentlich doch leben und dann bleibt er mitten in der Luft stehen. Und dann taucht ein göttliches Wesen auf, eine Frau, die ständige Aussehen verändert und sagt, warum wirfst du weg, was wir euch schenken? Und daraus entsteht ein Dialog über das Leben und gemeinsam wandern sie durch sein Leben dann. Und er erlebt viele Situationen, die ihm schrecklich vorgekommen sind, die auch schrecklich sind, aber eben besser, als du denkst. Mhm. Und es geht um die Zuversicht. Und um, ja. Naja, und dann war für mich die große Frage, und was mache ich jetzt? Ich meine, er sagt dann, ich will leben. Und dann habe ich mir gedacht, das geht aber nicht. Das geht nicht, weil das wäre so kitschig. Irgendwie also das Wesen sagt, ja gerne und ich befördere dich jetzt wieder darauf. Nein, das geht nicht. Und das Wesen sagt dann drauf, es tut uns furchtbar leid. Wir schenken euch Leben, aber ihr geht damit um. Und wenn ihr es eben wegwerft und beenden wollt, ist es eure. Und dem entrast er schon in die Tiefe. Und dann habe ich mir überlegt, ich kann und will es so nicht enden lassen, auch wenn er viel gelernt hat. Aber was kann ich jetzt machen? Und ich verrate das jetzt. Es geht dann, dass er die Augen wieder öffnet und es ist Licht rund um ihn und er denkt natürlich, er ist im Jenseits oder so etwas und dann beugt sich eine Frau über ihn und er sagt eben, also ob jetzt hier, ist das Himmel oder wie ist das? Und die Frau sagt, nein, es ist das städtische Krankenhaus. Und er sagt, wieso er überlebt hat. Er ist aus dem 20. Stock gesprungen, sagt sie, ja, aber auf der falschen Seite. Denn auf der Seite, wo er gesprungen ist, ist der Hotelpool 5 Stockwerke drunter. Und dann ist er reingefallen. Und okay, so überlebt er. Und gleichzeitig ist diese Situation nicht zu Ende. Denn alle seine Themen, die er hatte, die Schwierigkeiten, in die er sich gebracht hat, da geht es um einen Betrugsfall, den er selber begangen hat, sind alle noch da. Gut. Und aber für ihn gibt es das Moment, dass er sagt, er will das angehen. Er will jetzt nicht also einfach davonrennen. Er hat erkannt, dass er einiges tun kann. Und dann habe ich eben noch hinten angehängt, 3 Jahre später, glaube ich. Und dann ist er ein bisschen geschildert, wie sich sein Leben verändert hat. Ganz anders, als er gedacht hat. Die Erwartungen, die er an sein Leben hatte, haben sich in der Form nicht erfüllt, sondern anders. Und nicht schlechter. So, das ist mein Umgang mit so etwas.
Noch etwas, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du versuchst oder dazu rätst, ich weiß es nicht mehr, dass man nie alles rausquetschen soll, sondern man ist im Flow und man hört auf. Ja. Wenn man noch gut drinnen ist.
Das ist ganz wichtig. Also das sind die Tricks, wie beendet man einen Tag beim Schreiben, genau. Also es gibt 2 große Themen. Wie kommst du rein und wie hörst du auf? Und jetzt muss ich dazu sagen, dass auch ich manchmal in der Früh sitze, 2-3 Stunden nichts weiterbringe. Ich spiele Backgammon online. Stunden. Und das entlastet das Hirn offensichtlich und manchmal beginnen dann die Ideen zu laufen. Meine Tricks lauten folgendermaßen und das halte ich wirklich für ganz, ganz wichtig. Wenn ich am Abend, also ich höre meistens zwischen 5 und 6 auf zu schreiben oder zu arbeiten. Wenn ich da gerade an einer Stelle bin, wo ich merke, ich habe noch etliches an Ideen, ich könnte das jetzt noch raustrommeln, aber nein, ich notiere sie mir alle. Dann notiere ich mir für den nächsten Tag, wie es weitergehen soll und da spüre ich einfach alles. Ich höre fast immer mitten im Satz zu schreiben auf, weil das hilft, beim nächsten Tag leichter reinzukommen. Und ich habe dann all diese Notizen. Sich ganz leer schreiben kann, birgt wirklich die Gefahr, dass man am nächsten Tag eine Pause macht, weil man einfach gar nichts hat. Wenn du aber noch etwas hast, das du dir notiert hast und das du dann weiterverwendest, wunderbar. Und das ist mein Rhythmus. Am nächsten Tag setze ich mich hin. Die Ideen, die so geflossen sind, weil ich schon einen ganzen Tag geschrieben habe, wenn ich die jetzt in der Früh lese, bin ich unglaublich dankbar darüber, weil sie in meinem Hirn noch nicht so fließen und sie setzen was in Bewegung. Wenn ich mitten im Satz zu schreiben beginnen muss, muss ich zu schreiben beginnen und in dem Moment, wo die Finger einmal auf den Tasten, über die Tasten wandern, geht es leichter. Ja. Das sind so diese Tricks, dass man immer weiterkommt. Aber bei mir ist es dann schon so, dass ich dann oft wirklich einige Stunden, frag mich nicht was, 5 Seiten, 7 Seiten oder sowas schreibe. Und am Nachmittag plötzlich um 4 Uhr, bang, komme ich in diesen Flow. Ich sehe alles vor mir, alles ist da. Ich schreibe wie geisteskrank. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich vergesse auf alles. Und dann schreibe ich in einer Stunde ungefähr so viel wie in den 7 Stunden davor.
Und trotzdem versuchst du dann,
mich nicht leer zu schreiben.
Auch nicht in diesem Flow-Zustand.
Ja, weil du kommst auch an eine Stelle, wo du merkst, du könntest jetzt noch weiter. Aber wenn du jetzt einfach sagst, super, ich habe das alles geschafft und ich habe den Überblick und ich merke, dass ich müde werde. Das ist es nämlich auch. Und ich versuche jetzt nicht die Müdigkeit zu überwinden, sondern sag mir, ich habe meinen Plan soll erfüllt. Und das komme ich noch zu etwas Wichtigem. Für mich ist es wichtig, mir in der Früh zu sagen, wie viel ich bis am Abend geschafft haben möchte. Sind das 1000 Worte, 2000, 3000, 5000, was auch immer. Und ich setze mir dieses Ziel. Das hilft. weil ich am Abend dann das Gefühl habe, entweder ich habe es geschafft, ja, oder nicht so ganz, vielleicht kann ich das am nächsten Tag aufholen, oder warum, womit hat es zusammengehängt, was kann ich vielleicht besser machen für mich selber. Aber diesen Überblick zu haben, und ein Ziel heißt ganz einfach, dass du drauf zuwanderst. Wenn du jetzt nur sagst, ich schreibe, schön. Wenn ich mir vornehme, ich schreibe jeden Tag ein Kapitel, besser, wesentlich besser. Ich brauche Seitenzahlen, nicht Kapitel, Wortzahlen. Mhm. Ich arbeite mit Wortzählern, nicht mit Zeichenzählern. Und ich brauche diese Anzahl an Worten. Das ist so ein bisschen für mich das Maß, dass ich sehe, wie ich gehe.
Mhm. So, wir haben guten Beginn, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, gutes, unerwartetes Ende, Konflikte en masse, spannende Charaktere, die man sich relaten kann, man ist da drinnen. Fertig, mal, Ende, letzter Satz. Dann weglegen, eine Woche nicht mehr draufschauen, mhm, oder was machst du? Oder ja, was empfiehlst du?
Was ich empfehle, ist Folgendes. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten auch hier. Wenn du fertig bist, feiern nochmal. Also man muss mit sich selbst feiern, auch wenn es nur mit sich selbst ist, und sich einmal gratulieren, dass man das geschafft hat. Das ist nämlich eine große Sache. Das mache ich nach wie vor. Und dann ist die Frage, wann du es wieder durchlesen möchtest zum Überarbeiten. Wenn du am nächsten Tag schon unbedingt von vorne beginnen wieder möchtest, nichts dagegen einzuwenden. Wenn du es eine Woche liegen lässt, ist es sehr spannend, weil manchmal kann es einem, also ich lese dann manchmal Sachen, die ich geschrieben habe, und glaubt, jemand anderer hat sie geschrieben. Weil ich bin dann total erstaunt, wie das klingt. Was da ist. Ich denke, das hast du geschrieben, wow, gar nicht schlecht. Also ich lobe mich dann schon sehr und freue mich dann total, weil ich immer den Eindruck habe, es ist eh nicht so gut, was ich mache. Mhm. Und deswegen bin ich dann total überrascht. Und mit diesem Abstand merkst du dann auch, was du verbessern möchtest, was noch nicht so gut ist. Und wenn man das dann durcharbeitet, von vorne nach hinten und dann rausstreicht, kürzt, es ist, also ich glaube prinzipiell ist es äußerst hilfreich, aus jedem Manuskript, das du geschrieben hast, 10-20% rauszustreichen. Tut der Geschichte nur gut. Und du machst das, und mit diesem Abstand hilft das sehr. Also ich wünschte, ich könnte manche meiner Bücher 1 bis 2 Jahre liegen lassen, dann durchlesen und es dann veröffentlichen. Geht nicht, von der Zeit her. Aber
würdest du das ertragen, wenn das so lange liegt?
Nein. Und zwar, es geht auch darum, wenn ich es nach einem Jahr dann nehme, bin ich schon in so vielen anderen Sachen drinnen, dass es wieder mir schwer fällt, in das erst andere einzusteigen. Mhm. Also eine Woche oder was auch immer, und dann durcharbeiten, ganz konkret, und lesen, so wie man etwas liest, laut, ist übrigens sehr, sehr hilfreich, laut zu lesen. Es gibt ja auch die Vorlesefunktion in Word zum Beispiel. Du kannst dir was vorlesen lassen. Lass dir deine eigene Geschichte vorlesen. Mhm. Da merkst du plötzlich, wo es hängt oder wo es komisch klingt oder wo es zu langsam ist oder zu lange dauert. Also diese Sachen helfen alle, und dann einfach überarbeiten. Und bei mir ist heute mein Arbeitsvorgang so, aber ich bin eben ein Autor, der sehr viel macht. Ich habe ein extrem gutes Lektorat. Ich habe einen Hauptlektor, den Maximilian. Der ist eine Sensation. Der kennt meinen Stil in- und auswendig. Ich mache so, ich schreibe die erste Fassung, und die schicke ich ihm auf der Stelle zu. Er liest sie innerhalb von 2 Tagen meistens, maximal 3 Tagen. Und dann kommt zurück die Anmerkungen grundsätzlich über die Geschichte. Das heißt, alles, was strukturell seiner Meinung nach noch nicht so funktioniert, verbessert werden kann, oder Personen oder sonst etwas, das sagt er mir alles. Und mit dem im Hinterkopf oder vor mir in der Mail arbeite ich das Ganze durch. Von vorne nach hinten. Komplett. Dann geht es wieder an ihn. Dann arbeitet er es komplett durch, dann kriege ich es mit seinen Bemerkungen zurück. Und das sind dann kürzere Sachen, die zu verändern sind. Dann arbeite ich das wieder alles durch, dann geht es wieder an ihn zurück. Dann arbeitet er es noch einmal komplett zurück. Dann kommt es an mich zurück, und dann lese ich es, also wirklich noch einmal ganz genau, schreibe rein, raus, was auch immer es ist. Diese Fassung geht wieder, die wird dann auf Textfehler und auf all das noch einmal lektoriert. Und manchmal lese ich das dann auch noch und manchmal auch nicht mehr, weil ich einfach weiß, so ist es dann. Ja. Und dann geht es in das sogenannte Korrektorat. Also die kümmern sich dann nur um Korrekturfehler und also mit Tippfehler etc. Ja, und das ist es dann. Aber manche Bücher haben schon 6, 7 Durchgänge. Ah, also wir haben jetzt gehabt, Ich habe jetzt gerade geschrieben, eben die Fortsetzung, also die erwachsene Fortsetzung von 7 Pfoten für Penny. Das war eine ganz große Serie von mir, die jetzt neu herauskommt. Aber jetzt habe ich geschrieben, Penny 20 Jahre später, sie ist Mitte 30, was ist aus ihr geworden? Und hier haben wir insgesamt 10 Fassungen gehabt. Also, aber das ist nichts Böses, das ist vollkommen normal. Und ich weiß genau, wo lese ich nur seine Anmerkungen und bessere sie aus oder wo lese ich, arbeite ich das Ganze noch einmal durch. Mhm. Aber jetzt wissen wir beide, das passt.
Thomas, 3 Bücher, die du meinen HörerInnen zum Thema empfehlen möchtest.
Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Du hast mir gesagt, dass ich etwas sagen soll. Ja. Ja, es gibt 3 Bücher, die ich sehr empfehle. Das eine ist On Writing von Stephen King. Mhm. Der schreibt, ich habe leider die deutschen Titel nicht, aber gibt es alles. Also er schreibt, wie er auch schreibt. Mhm. Ich stimme nicht allem zu, was er sagt. Überhaupt nicht. Also er sagt zum Beispiel, man schreibt prinzipiell nur sad, also sagt nicht fragt oder zweifelt oder so etwas. Das sind seine Meinungen. Absolut okay, aber es sind viele sehr hilfreiche Sachen. Etwas, das wirklich Mut macht anzufangen, ist Bird by Bird von Annie Lamott. Mhm. Ein unglaublich, sowas von einem liebevoll geschriebenes Buch über das Schreiben, vielleicht auch ein bisschen über das Leben. Und drittens Big Magic von Elizabeth Gilbert. Mhm. Das kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Da geht es wirklich um Kreativität, um Blockaden, um Freude am Schreiben, also auch wie man mit all dem umgeht, kann ich alle 3 Bücher empfehlen.
Schön, danke. Ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Die Zeit.
Mhm. Was magst du daran?
Der Stil der Zeit, der Stil der Artikel ist einfach gut geschrieben. Und wenn ich jetzt sage, Geschichte heißt dramaturgisch gut geschrieben. Jetzt muss ich dazu sagen, durch mein Leben in England lese ich 2 englische Zeitungen praktisch jeden Tag. Das eine ist The Times und das andere ist The Guardian. Mhm. The Times ist eher konservativ, Guardian ist eher liberal. Und da kriege ich einen wunderbaren Überblick und da gibt es einfach auch so viele Artikel, jetzt nicht über Politik, sondern eben über Leben, Trends, was sich in Menschen tut etc. Und das ist für mich dann ein Kanon an Information. Wie gesagt, ich bin nicht so sehr auf Nachrichten aus, sondern auf mehr, was sich sonst tut. Mhm. Das ist für mich ein Informationsbogen, den ich sehr schätze. Mhm.
Dafür, dass du nicht so auf Nachrichten aus bist, bist mit Zeit, Times und Guardian eh gut.
Naja, aber ich lese unterwegs. Jetzt nicht die Nachrichten, sondern was ich dort drinnen lese, da gibt es ja viele, viele Artikel über, also in der Times gibt es jeden Tag diese Times 2, wo sie Artikel haben zu den verschiedensten Themen, also Lebensthemen vor allem. Sehr viel über Kultur auch, Kunst, Kultur und das Gleiche im Guardian. Aber das ist bei englischen Zeitungen eben, geht es viel ums Leben. Mhm.
Einen Content Creator, den du vor den Vorhang holen möchtest und gerne magst?
Ali Abdaal, den mag ich, den kann ich wirklich empfehlen. Diese Art, dem Leben zu begegnen, die er hat, kann ich nur empfehlen. Das tut gut und es sind so viele spannende und interessante Gedanken, die er äußert.
Toller YouTube-Kanal, mag ich auch sehr. Danke für deine Zeit, Thomas.
Danke, gerne.
Was nehme ich mir mit? Erstens, eine gute Geschichte braucht Konflikte. Die Charaktere müssen von einer Herausforderung in das nächste Problem, in die übernächste Schwierigkeit stolpern. Und die Personen selber müssen komplex sein. Also ein Bösewicht darf nie nur böse sein. Also Menschen sind selten so platt. Ein Bösewicht hat meistens auch eine komplexe Geschichte, vielleicht der Ängste, möchte geliebt werden, es ist was Schlimmes im Leben passiert. Und auch die Helden einer Geschichte sind nie immer nur gut. Sie haben Vorurteile, sind stolz oder haben auch Schattenseiten. Zweitens, am besten lernt man laut Thomas aus Büchern, die man selber gerne mag. Es gibt nicht das eine gute Buch, sondern man muss irgendwie seinen eigenen Stil finden. Darum rät Thomas, such dir 1, 2, 3 Autoren, Autorinnen, die du genial findest, die du einfach selber gerne liest, nicht die vielleicht super berühmt oder toll erfolgreich sind oder von KritikerInnen gefeiert, sondern für die du einfach selber brennst, wo du auf jedes neue Buch nicht mehr warten kannst, weil du so drauf brennst, das zu lesen. Dann schau dir ganz genau an, warum liebst du diese Bücher so? Wie schreiben die? Was an diesen Büchern ist es? Und liest dir auch Interviews der AutorInnen durch und schau, was du von ihrer Art zu schreiben lernen kannst. Drittens, die meisten Geschichten bestehen aus drei Akten. Im ersten Akt wird eine Person aus einer gewohnten Situation, aus ihrem Alltag, aus ihrem gewohnten Leben hinausgeworfen. Im zweiten Akt stellt sich unsere Heldin oder unser Held den Herausforderungen, lernt einen Umgang damit und es schaut schon ganz gut aus, bis im dritten Akt dann eine dramatische Wendung kommt und dann geht's um alles oder nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, auf diesem Kanal gibt es noch hunderte andere Gespräche, aus denen du etwas über die Welt lernen kannst. Viel Spaß dabei!
Nun noch das Outro. Ich bin Josef aus Perg in Oberösterreich und Hörer des Monats. Ursprünglich komme ich aus der Steiermark, genauer gesagt aus dem schönen Mürztal. Die schroffe, aber ebenso liebenswerte Gegend, in der für so manchen Bewohner damals das Ausland schon an der Ortsgrenze begann, war geprägt vom Dichter und Philosophen Peter Rosecka. Mein Großvater hat ihn noch persönlich gekannt und war auch ein großer Fan von ihm. Das lag auch daran, dass Rosecka meinem Großvater den Besuch einer Landwirtschaftsschule ermöglicht hat. Auch mein Großvater konnte mit Sprache sehr virtuos umgehen, er schrieb sehr gerne und konnte spontan Gedichte reimen. Sprache ist mehr als nur ein wichtiges Kommunikationsmedium. Worte können verletzen, sie können aber auch heilen. Worte sind die Vorstufe von Taten. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein, wenn wir auf Social Media wieder mal eine Wortspende abgeben. Vielleicht habe ich ja auch ein bisschen Interesse für Sprache von meinem Großvater geerbt. Zumindest höre ich schon einmal gerne Podcasts, unter anderem auch die Nummer 79 von Erklär mir die Welt. Erklär mir gute Gespräche mit Claudia Stöckl. Jetzt aber zu den Credits. Mitarbeit bei dieser Folge Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Audio- und Videoproduktion Sissi Grant. Vermarktung Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen, ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Also, bis dann, eine gute Zeit und seid euch stets der Wirkung eurer Sprache bewusst. Euer Josef.